Deutschlandfunk, Bücher für junge Leser.
Am Mikrofon Jan Drees, heute mit Christelle Dabot, die mit Die Spiegelreisenden den ersten Band ihrer großen Fantasy-Saga in Deutschland veröffentlicht. Und zu Beginn mit einem alten Bekannten, denn wer kennt sie nicht, die außergewöhnlichen Bildergeschichten von Peter Sis, einem der renommiertesten Bilderbuchkünstler der USA. Am 11. Mai wird der in Prag aufgewachsene Illustrator und Autor 70 Jahre alt. Der erfolgreiche junge Animationsfilmer und Trickfilmzeichner nutzte 1984 einen Arbeitsaufenthalt in den Vereinigten Staaten, um im Land zu bleiben. Seither sind außergewöhnliche, vielfach international preisgekrönte Bilderbücher entstanden, die sehr häufig das Leben von Forschern und Wissenschaftlern zum Thema haben. Nun hat sich Peter Sis in seinem neuen Bilderbuch, übersetzt von Brigitte Jakobait, einem Erlebnis aus seinen Kindertagen in Prag gewidmet. Sein Held ist dieses Mal ein fiktiver Robinson Crusoe, den Daniel Defoe vor nunmehr 300 Jahren in die Welt gesetzt hat. Sigi Seuss hat mit Peter Sis über seine Arbeit und über sein neues Buch Robinson gesprochen.
Meine Freunde und ich lieben Abenteuer. Wir spielen immer Piraten. Das Meer ist unser Reich. Als das Kostümfest in der Schule angekündigt wird, ist natürlich klar, dass wir als Piraten gehen.
Als würde sich wieder einmal ein Lebenskreis schließen. Der amerikanisch-tschechische Bilderbuchkünstler Peter Sis kehrt mit seiner neuen Geschichte Robinson zurück zu seinen Wurzeln in die Kindheitstage in Prag, Ende der 1950er Jahre.
Es ist Zeit, zu meiner Kindheit zurückzukehren. Von Kindesbeinen an haben mich die Geschichten meines Vaters beschäftigt, die Geschichten meiner Helden, auch die amerikanischer Politiker und Menschenrechtler. Und plötzlich sind meine Kinder erwachsen, haben das Elternhaus verlassen und ich versuche nun darüber nachzudenken, wer ich bin. So habe ich auch eine Geschichte aus meiner Kindheit wiederentdeckt. Genau genommen hat meine Schwester eine Fotografie gefunden, auf der ich als Robinson Crusoe verkleidet zu sehen bin. Als ich ungefähr 9 Jahre alt war, ging ich mit meiner Mutter zu einem Maskenball in meiner Schule.
Abenteurer, Welterforscher, Wissenschaftler, große und kleine, das sind die Helden seit seiner Kindheit, seit er die Bücher von Jules Verne und Robert Louis Stevenson verschlungen hat und sich so aus seiner beengten realsozialistischen Welt wegträumen konnte. Und als der junge Animationsfilmer 1984 nach einem Arbeitsaufenthalt in Los Angeles in den USA blieb und sich dank seines Mentors Morris Sentag in New York ansiedelte, konnte er seine Träume von Abenteurern und Welterforschern in einzigartig illustrierte und philosophisch tiefgründige Bildergeschichten umsetzen. Kolumbus, Galilei, der tschechische Abenteurer Jan Welzel, Darwin, Saint-Exupéry. Peter Sis führte die staunenden Leser ins alte Prag, auch ins sozialistische Prag vor der Grenzöffnung. Er machte sie mit den Kommodowaranen bekannt, wandelte auf den Spuren seines Vaters, eines Dokumentarfilmers, nach Tibet, aber auch auf denen seines Töchterchens Madlenga beim Spaziergang um den Häuserblock, in dem die Familie in Manhattan wohnte. Und nun also nach Jahrzehnten der Spurensuche in der realen Welt der Abenteurer und Forscher entzündete sich seine Fantasie an einem Kinderfoto, das ihn als Neunjährigen im von der Mutter genähten Kostüm als Robinson Crusoe zeigt.
So I have these books about explorers.
Auf der einen Seite hatte ich jede Menge Bücher über Forschungsreisende gelesen. Auf der anderen Seite wollte ich von meinen Freunden gemocht werden. Und dieser Maskenball war Tradition an unserer Schule, immer im September. Mein großer Wunsch war also, so zu sein wie meine Freunde. Aber meine Mutter, die meine Vorliebe für Abenteurer kannte, schlug vor, du kannst auch ein richtiger Forscher sein, ich schneidere dir das Kostüm. Und ich dachte mir, Wahnsinn, wie Robinson auszusehen. Ich glaubte ihr also und meinte, das passt. Und Mann, als das Kostüm fertig ist, sehe ich wirklich wie Robinson Crusoe aus. Auf dem Weg zur Schule platze ich fast vor Aufregung. Was sagen wohl meine Freunde? Ich kann es kaum erwarten, dass sie mich sehen. Aber als ich vor ihnen stehe, lachen sie mich aus und ärgern mich. Mir wird ganz heiß. Plötzlich fühle ich mich nicht mehr stark und mutig. Ich will nur noch weg. Ich fühlte mich schrecklich und wollte nur noch nach Hause. Gleichzeitig sprach mir eine Erwachsenenjury den ersten Preis für die beste Verkleidung zu. Die Kinder aber dachten, das sieht lächerlich aus. Du solltest aussehen wie wir. Das Gute daran war, ich ging nach Hause, fühlte mich wirklich krank und las mich durch meine Abenteuerbücher. Ich weiß nicht genau, ob ich damals auch den Robinson Crusoe noch einmal verschlungen habe. Aber für diese Geschichte passt es. Etwa 3 Wochen ging ich nicht zur Schule.
Peter leidet, zieht sich in sein Zimmer zurück und liest, einsam wie er sich fühlt, noch einmal die Geschichte Robinson Crusoes, seines Helden, den Peters Freunde nicht kennen, und schläft darüber ein. Plötzlich haben wir Betrachter des Buches so etwas wie ein Déjà-vu-Erlebnis. Wir erinnern uns an den kleinen Max in Morris Sendaks Bilderbuch, wo die wilden Kerle wohnen. Max, der im Wolfskostüm in seinem Bett liegt und dessen Zimmer sich mir nichts, dir nichts, zuerst in einen wilden Wald und einen Strand verwandelt, bevor der kleine Mann zu einer einsamen Insel segelt.
Als ich an diesem Buch arbeitete, dachte ich überhaupt nicht an Maurice Sendak. Trotzdem ähnelt es seinem »Wo die wilden Kerle wohnen« sehr. Ja, zwischen den beiden Büchern gibt es eindeutig eine Beziehung. Aber die habe ich nicht absichtlich in die Geschichte gebracht. So wurde daraus eine wunderbare Würdigung für Maurice Sendak, der mir unter die Arme griff, als ich in die Vereinigten Staaten kam. »Was, du willst Kinderbücher machen?« hat er mir damals ins Telefon geschrien. »Wie kannst du da in Hollywood sein? Das ist der allerschrecklichste Ort. Hau sofort ab und komm nach New York, wenn du Bücher machen willst.« Also kaufte ich mir einen alten Wagen und machte mich ohne Landkarte quer durchs Land auf den Weg nach New York.
Doch erst einmal zurück ins Prag der späten 1950er Jahre. Der kleine Peter ist also wieder in seinem Zimmer. Wir sehen ihn aus der Vogelperspektive im Bett liegen. Sein Robinson-Kostüm liegt verstreut am Boden. Mutter bringt ihm zum Trost eine Tasse Tee. Das Nachttischlämpchen brennt. Auf dem Nachttisch liegt der Robinson Crusoe. Ein Stoffhäschen sitzt am Boden und scheint ihn trösten zu wollen.
Mir schwirrt der Kopf. Ich wälze mich hin und her. Ich fühle mich verloren. Ich schwebe davon. Ganze Stunden vergehen, vielleicht sogar Tage, bis ich auf einer einsamen Insel strande. Alles sieht fremd aus. Ist außer mir denn niemand hier?
Auf den folgenden Zeiten tauchen keine wilden Kerle auf, ja nicht einmal Freitag. Peter träumt sich als Little Robinson eine fantastisch harmonische Inselwelt zusammen, in der er sich eine Baumhütte baut, Gemüse anpflanzt, angelt, sein Refugium kultiviert und sich im Lauf der Zeit so heimisch fühlt, dass er mit den Tieren, die ihm begegnen, Freundschaft schließt. Mit Fuchs, Ziege, mit Wildkatzen, mit einem Papagei. Immer dabei sein treuer Begleiter, das Stoffhäschen. Dabei verlässt der Erzähler mehr und mehr die akribische Illustrationsdramaturgie, die er in seinen früheren Büchern bis zur Perfektion entwickelt hat. Als filigranes Zusammenspiel verschiedenster Techniken und Schriftweisen. Setzt er am Anfang der Erzählung noch auf feinste, teils pointillistische Illustrationen in einer Art Comic-Erzählung mit zarten, farbaquarellierten Hintergründen, verlässt er die Akkuratesse in der Traumsequenz, die ihn auf die Insel führt. Als würde er zur ungezwungenen, hellen und leichten Mal- und Zeichenkunst aus Kindertagen zurückkehren. Je mehr sich jung Robinson auf dem Eiland zu Hause fühlt, desto leuchtender und freier, ja wilder werden die mit Zeichenstift, Tusche und Wasserfarben zu Papier gebrachten Szenen.
I consider sort of open book. I was trying not to rely too much on the line on the drawing and making exact designs, but I was trying to be a little bit free because the whole book is like a dream.
Das ist eine Art offenes Buch. Ich habe versucht, mich nicht allzu sehr an meine übliche, exakte Zeichendramaturgie zu halten und ganz genaue Entwürfe zu machen, sondern ein bisschen freier zu zeichnen, weil das ganze Buch ja so etwas wie ein Traum ist.
So hat er tatsächlich in der Retrospektive zu einer neuen Leichtigkeit der Erzählung gefunden. Ein milder, ja leicht melancholischer Blick auf die Kindertage, verbunden mit der absoluten Beherrschung der Techniken, erschaffen eine Atmosphäre neuer, alter Frische. Die Symbolik wird wieder begreifbar, wie in Peter Sis Madlenga-Büchern. selbst für ganz junge Leser.
Aber ich halte immer Ausschau nach Piraten. Da sind sie! Leise schlüpfe ich zwischen die Bäume und verstecke mich. Wollen sie plündern und zerstören? Und werden sie mir wehtun? Nein.
Die Freunde tauchen plötzlich in Peters Zimmer auf.
Meine Freunde wollen spielen und mehr von Robinson Crusoe hören.
I loved so much when he's making the gardens and
ich mochte es so sehr, wie Robinson seine Gärten anlegte und alles sorgsam hegte und pflegte. Er ist einfach so glücklich, weil es auf seiner Insel keinerlei Schlangen und anderes bösartiges Getier gibt, auch keine Moskitos. Und er niemals krank wird. Als Kind liebte ich einfach seinen Einfallsreichtum. Da habe ich mir keine Gedanken darüber gemacht, ob er friert, ob er hungrig ist oder einsam. Aber wenn du älter wirst, fragst du dich schon, oh mein Gott, wo findet er einen Arzt? Und wo kriegt er seine Pillen gegen Depressionen?
Peter Sis wird im Mai 70 Jahre alt. Sein Karriereweg ist genauso eng mit dem American Way of Life verbunden wie mit seinen familiären Wurzeln, seinen Jahrzehnten im sozialistischen Prag und mit seinem unstillbaren Drang, den Abenteurern und Welterforschern, den Helden seiner Kindheit, mit Zeichenstift, Tusche und Pinsel auf die Spur zu kommen. Und trotzdem stellt er sich nun Fragen, die er sich vor Jahren so nicht gestellt hat. Ob die Vereinigten Staaten unter Präsident Trump noch das Land sind, das er einst für seine unbegrenzt scheinenden Möglichkeiten liebte? Und ob sich für ihn ein Kreis geschlossen hat, der ihn nun auf einen eher kontemplativen Altersweg führt.
Jetzt sehe ich jede Menge älterer Menschen, sehe Dinge, die ich vorher nicht bemerkte, weil man erst mit der Zeit Empathie für sein eigenes Alter entwickelt. Vielleicht wäre es am besten, im Garten zu sitzen und übers Leben zu philosophieren. Manchmal erwische ich mich tatsächlich dabei, wie ich in meinem wundervollen Garten in Irvington unter einem wunderschönen Baum sitze und einfach die Rehe betrachte, die um mich herum äsen. Sitze also da und genieße den herrlichen Sonnenuntergang. Das ist fantastisch. Und es reicht mir.
Die sentimentalen Reflexionen von Peter Sis, zu denen gelegentlich auch die leicht wehleidige Frage gehört, für wen ein Künstler, außer für sich selbst, heutzutage noch Bücher macht, wenn trotz Kunst und Kultur Hass und Schwarzmalerei aller Orten zunehmen, die sentimentalen Reflexionen enden so plötzlich, wie sie gekommen sind.
Für den Augenblick. Es reicht mir für diesen Augenblick. Und dann denke ich, nein, ich muss etwas tun. Das ist ein Altersproblem. Und es stört mich, weil ich einige Künstler kenne, die sich so vor dem Ende des Lebenskreises fürchten, dass sie wie wahnsinnig weiterarbeiten.
So crazy scheint Peter Sis nicht zu sein. Zwar betrauert er das, wie er glaubt, nahe Ende der großen Illustrationskunst für Kinder, die Morris Sendak einst gesellschaftsfähig gemacht hat, indem er in den Verlagen für diese Kunst kämpfte. Für Peter Sis war die Reise von Los Angeles zu Morris Sendak nach Connecticut und dann nach New York, damals 1984, eine Welterforschungsreise ganz nach seinem Geschmack. Und, wie wir wissen, der Beginn einer fantastischen Künstlerkarriere, die sich so wohl nur in den Vereinigten Staaten entwickeln konnte. Und was tut Peter Sis deshalb, wenn er die Augenblicke der Kontemplation in seinem Garten in Irvington genossen hat? Er öffnet einen neuen Kreis und macht seine Reise im klapprigen Gebrauchtwagen von Los Angeles nach New York mit Zwischenstopp in Morris Sendaks Domizil zum Thema seines nächsten Bilderbuchs. Eine Art Roadmovie über den Weg zu sich selbst.
Und zusammen erleben wir ein neues Abenteuer.
Sigi Seuss über Peter Sis und sein neues Buch Robinson aus dem Englischen von Brigitte Jakobait, Gerstenberg Verlag Hildesheim, 16,95 €. Ob Dark Fantasy, Romantasy, Urban Fantasy, Mystery, die Fantasy boomt und nicht erst seit George R. R. Martins Erfolg Game of Thrones. Die Anzahl der Titel wächst und wächst, allerdings werden diese vom Feuilleton kaum noch wahrgenommen und eher von Bloggern besprochen. Interessant, und hier wird unsere Aufmerksamkeit doch geweckt, ist, dass die aktuelle Fantasy-Saga Die Spiegelreisenden von Christelle Dabot nicht in einem typischen Fantasy-Verlag wie Penhaligon, Klett-Cotta oder in der Verlagsgruppe Random House erschienen ist, sondern im Insel-Verlag. Ein Zeichen hoher, auch literarischer Wertschätzung, könnte man meinen, denn wer Fantasy bloß für eskapistisches Lesefutter hält, tut ihr Unrecht. Immerhin gibt es angesehene Fantasy-Autoren wie Philip Pullman, J.R. Tolkien oder Patrick Rothfuss. Als Bestseller gehypt wollen wir wissen, was der Auftaktband Die Verlobten des Winters, der ersten von insgesamt 4 spiegelreisenden Bänden, wirklich verspricht. Gelesen hat diesen ersten Band Karin Hahn.
Die französische Autorin Christelle Dabot kreiert, wie viele junge Fantasy-Autoren, in ihrem Debüt einen Schöpfungsmythos. Sind es bei Philip Reeve in Mortal Engines zum Beispiel große Städte auf riesigen Zahnrädern, die sich in Bewegung setzen, so schweben bei Dabot 21 Archen über dem Erdkern. Anima heißt die Arche, auf der Ophelia lebt und das Matriarchat herrscht, gegründet von der alterslosen Göttin Artemis. Wie aus der Zeit gefallen, ungesellig und zurückhaltend ist die junge Frau, die sich am liebsten mit alten Gegenständen aus der Vergangenheit beschäftigt. Als Animistin verfügt Ophelia in ihrer magisch beseelten Welt über besondere Fähigkeiten. Sie kann durch Spiegel neue Orte aufsuchen. Allerdings muss sie für diese Reisen ihrem eigenen Spiegelbild mit absoluter Aufrichtigkeit begegnen. Wenn Ophelias Finger einen Gegenstand berühren, ist sie in der Lage, dessen Lebenslauf zu lesen. Sie kann im Detail erfassen, was dieser einst erlebt hat. Christelle Dabots Hauptfigur ist eine zierliche Brillenträgerin, die leise spricht und extrem ungeschickt ist. Allerdings fehlt es ihr nicht an Selbstbewusstsein. Immerhin leitet sie das Museum für Ur- und Frühgeschichte und ist es gewohnt, für sich selbst zu sorgen. Zwar konnte sie bisher 2 heiratswillige Cousins abwimmeln, aber Monsieur Thorne von der weit entfernten, bitterkalten Archipol muss sie akzeptieren. Die Doyenne, die älteste unter den Müttern, hat es so verfügt und jegliches Zuwiderhandeln würde für Ophelia die Verbannung bedeuten. Im Zeppelin angereist, überragt der Verlobte im Eisbärfell die Empfangsgesellschaft um ein Vielfaches.
Ophelia musterte verstohlen sein Gesicht. Sie wagte nicht, ihn direkt anzusehen, aus Angst, dass das seine Aufmerksamkeit auf sie lenken könnte. Was sie jedoch mit 2 raschen Augenaufschlägen von seinen Zügen erhaschte, jagte ihr einen Schauer über den Rücken. Blasse Iris, scharf geschnittene Nase, helles Haar, eine lange Narbe quer über der Schläfe. Alles in seiner Miene drückte Geringschätzung aus. Geringschätzung für sie und ihre Familie.
Von nun an werden in jeder Situation Thorns Augen blitzen wie Klingen und seine Stimme wird einen schneidenden Ton annehmen. Wenn der wortkarge Mann sich an seine Verlobte wendet, werden seine Augen regelmäßig zu schmalen Schlitzen. Ophelia jedoch verspürt keine Furcht. Die personale Erzählperspektive spiegelt Ophelias innere Gedanken und alle Beobachtungen auf der fremden, zu Beginn eiskalten Arche mit all ihren gefährlichen Protagonisten. Ophelia ist verärgert, denn auf Pol wird sie wie eine Aussätzige mit ihrer Patentante und Anstandsdame Roselin durch die Hintertür in die Himmelsburg geschleust. Als Gesellschafterin für Thorns Tante Berenilt und im Verlauf der Handlung auch als verzauberter Page soll Ophelia möglichst unauffällig das Verlobungsjahr hinter sich bringen. Welche Stellung Thorn auf Pol einnimmt, erzählt die äußerst attraktive Tante.
Er ist der oberste Finanzverwalter Senior Farouks, der Schatzkanzler der Himmelsburg und aller Provinzen des Pols. Während Ophelias Brillengläser sich vor Schreck blau färbten, nickte Berenilt sanft. Ja, Liebes, euer zukünftiger Gemahl ist der wichtigste Rechnungsführer des Königreiches.
Später wird Ophelia jedoch erfahren, dass Thorn, der nicht vor Gewalt zurückschreckt, auch der meistgehasste Mann am Hofe ist und ein Bastard. Als unschuldige Seele wird Ophelia nun mit einer dekadenten Hofgesellschaft und ihren Clans, die sich durch Tätowierungen zu erkennen geben, konfrontiert. Die Miragen sind die Illusionenweber, die dafür sorgen, dass der Königshof in einem schillernden wie verlogenen Schein voller Trugbilder erleuchtet. der Clan der Drachen, zu dem Thorn gehört, zeichnet sich durch den unsichtbaren, aber wirksamen Einsatz seiner gewaltsamen Krallen aus. Es wird konspiriert, verleumdet, gelogen, gedroht und gemordet. Hinter der verzauberten Fassade mit all ihrem Lack lauert die reale, verdreckte und verrottete Welt. Auch die Menschen auf der Arche sind innerlich verkommen. Der Hofstaat rund um den Stammesvater Farouk ähnelt den schmeichelnden Hofschranzen in Versailles zu Zeiten des absolutistischen Sonnenkönigs. Allerdings schwebten damals keine Zeppeline durch die Luft, niemand hörte Musik vom Grammophon oder sprach in ein Telefon. Die Frauen tragen jedenfalls turmhohe Perücken, es gibt Zerstreuungen aller Art und einflussreiche Adlige mischen Gifte oder deflorieren die Ehefrauen ihrer Widersacher, um sich über sie lustig zu machen. Auch Farouk hat seine Favoritinnen. Ophelia darf niemandem vertrauen, nicht mal den Verwandten ihres zukünftigen Mannes, die ihr, während sie sie anlächeln, mit ihren Krallen das Gesicht zerkratzen. Auch Berenilt offenbart nach und nach ihr wahres Gesicht. Sie ist launisch, bösartig und von Farouk schwanger. Warum die unscheinbare wie tollpatschige, so gar nicht attraktive Ophelia in diese Schlangengrube geraten ist, wird klar, als Thorn ihr endlich sagt, was er von dieser Hochzeit bei der traditionellen Gabenzeremonie erwartet.
»Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe«, hauchte sie. »Ich werde euch meinen Animismus verleihen und ihr mir eure Krallen?« Tief über den Aktenschrank gebeugt, die Nase in seinem Register vergraben, nuschelte Thorn eine Antwort, die eher wie ein Räuspern klang. »Diese Hochzeit hat zumindest den Vorteil, dass ihr euch stärker machen wird, nicht wahr? Ihr solltet euch glücklich schätzen.« Das war eine sarkastische Bemerkung zu viel für Ophelia.
Christelle Dabos Dramaturgie wird von zwei Gegenspielern bewegt, wobei der eine mit seinen Motiven lang im Ungewissen bleibt und der andere moralisch integer jedoch in alle lebensgefährlichen Fettnäpfchen tritt. Die bisher auch tapfere Ophelia teilt Thorn ohne Umschweife mit, dass sie ihn nie lieben kann und auch nicht bereit ist, ihre magische Gabe einzutauschen, zumal sie mitbekommen hat, dass der gefürchtete Farouk offenbar ein schwer zu entzifferndes Buch besitzt, das Thorn wahrscheinlich dank Ophelias magischer Kräfte nach der Hochzeit endlich lesen soll. Völlig isoliert, auf Tante Roselin kann sie nicht zählen, ist die junge Antiheldin den Machenschaften der intriganten Höflinge, allen voran dem Botschafter Archibald, ausgeliefert, der offenbar gern mal die Koalition wechselt.
Da überlagerte in Ophelias Kopf ein Gedanke all die anderen. Trefft eure eigene Wahl, kleines Fräulein. Wenn ihr euch die Freiheit heute nicht nehmt, wird es morgen zu spät sein. Archibald sah sie weiter so unschuldig an, als hätte er nichts damit zu tun. Doch er hatte recht, fand Ophelia. Sie musste ab sofort ihre eigenen Entscheidungen treffen.
Durchgängig, konventionell als lange Einleitung erzählt, endet der erste Band mit einem üblichen Cliffhanger. Sicher ruht sich Christelle Dabo nicht auf den einfachen Gut-Böse-Mustern der Genre-Literatur aus. Sie zeichnet ansatzweise ein ambivalentes Bild von all ihren noch übersichtlichen Figuren auf beiden Archen und erzählt atmosphärisch genau. Allerdings variiert sie längst strapazierte fantastische Versatzstücke und Gruseleffekte und platziert diese in einer linearen Handlung in ihrer Archenwelt. Christelle Dabo lässt sich durch englische Klassiker von Lewis Carroll bis Jane Austen, historische Figuren und Szenerien aus der französischen Geschichte und Steampunk-Elementen aus dem 19. Jahrhundert nebst Griff in die Märchenkiste inspirieren. Ihren fiktionalen Schauplätzen und poetischen Eingebungen jedoch fehlt es bisher an wirklicher Originalität oder politisch-gesellschaftlicher Dimension, um sich aus der Fülle an Fantasy herauszuheben. Denn literarisch ist Dabo kaum auf der Höhe eines Philipp Pullman. Und ihr Roman ist längst nicht so vielschichtig wie J.K. Rowlings Zauberer-Universum.
Karin Hahn über Christelle Dabo, die Spiegelreisende, die Verlobten des Winters. Aus dem Französischen von Amélie Thomas, Insel Verlag, 535 Seiten, 18 Euro. Im Anschluss an diese Sendung geht es hier im Programm weiter mit Forschung aktuell, Computer und Kommunikation. Und am Mikrofon verabschiedet sich hier von Ihnen Jan Drees.